Hallo allerseits. Heute möchten wir den zweiten Teil des fünften Kapitels lesen aus dem aktuellen Buch von Christopher Vasey, dem Schweizer Naturheilpraktiker. Das Buch heißt Blutgeheimnis, die Entschlüsselung des Lebens. Und wir haben im ersten Teil des fünften Kapitels gesprochen, was passiert mit unserem Blut, wenn gewisse Vitamine, Nährstoffe, Mineralien fehlen, wenn wir also einen Mangel haben. Und das geht zulasten unserer Blutausstrahlung. Aber die Blutausstrahlung, das ist sehr wichtig zu wissen, ist die Brücke für unser Leben, ist die Brücke unseres inkarnierten Geistes zum Körper. Und damit diese immer fest und stabil bleiben kann, sollten wir uns möglichst ganz gesund ernähren. Und wenn Mangel da ist im Körper oder ein Überfluss, ein zu viel an gewissen Stoffen, sollen wir dagegen steuern. Also zum Beispiel zu viel CO2 im Blut, was jetzt vermehrt hergestellt wird durch das Tragen von Masken, bedeutet, dass der Körper übersäuert. Und so ist natürlich auch der Mangel an gewissen Vitaminen oder Mineralien ein deutliches Zeichen dafür, dass unsere Blutausstrahlung leidet. Das kann zu Gemütsveränderungen führen, sogar zu Depressionen, aber eben vor allem auch zu Übersäuerung und Ähnlichem. Und heute beginnen wir im zweiten Teil des fünften Kapitels mit dem Titel oder mit der Überschrift Der Einfluss der endokrinen Drüsen. Warum verändert sich der Anteil der im Blut enthaltenen Vitamine und Mineralien sowie anderer Substanzen? Bisher haben wir vor allem die Veränderungen der verschiedenen Bestandteile und die gegenseitige Abhängigkeit bestimmter Elemente voneinander, zum Beispiel den Zinkmangel, der eine Erhöhung des Kupferanteils zulässt, erwähnt. Es ist indessen klar, dass Krankheiten, die zur Bildung, zum Aufrechterhalten und zur Kontrolle der Blutzusammensetzung wichtigen Organe angreifen, wie die Nieren, aber besonders die Leber, ebenfalls eine bedeutsame Rolle spielen. Man müsste ebenso auch die fundamentale Rolle der endokrinen Drüsen erwähnen, wie die Schilddrüse, die Hypophyse, die Nebennierenrinde und so weiter. Diese Drüsen heißen endokrin, weil ihre Absonderungen, die Hormone, direkt ins Blut ausgeschüttet werden, während die exokrinen Drüsen ihre Sekrete in den äußeren Körperbereich abgeben, also die Verdauungssäfte in das Verdauungssystem, der Schweiß, der Schweißdrüsen auf die Haut und so weiter. Die Bedeutung der hormonalen Sekretionen ist noch zu wenig bekannt. Indessen sind diese Absonderungen bestimmend für die Blutausstrahlungen und die Möglichkeiten des Geistes. Wir haben uns daran gewöhnt zu denken, dass das Gehirn das große Zentrum ist, von dem alles ausgeht und von dem alles abhängt. Ohne die Schilddrüse oder deren Sekretion jedoch kann ein Mensch mit seinem Gehirn absolut nicht denken. Er hat kein Gefühl, kein Bedürfnis, weder einen Wunsch noch überhaupt eine intellektuelle Aktivität. Das Gehirn und die Gefühlsnerven schlafen. Die Augen sehen, die Ohren hören, aber das Lebewesen ist wie blind und taub. In der Medizin wird der Mensch in dieser Situation als ein Pflanzenmensch bezeichnet. Das Fehlen von Schilddrüsenhormonen im Blut hindert den Geist am Benutzen des Gehirns. Das Werkzeug ist zwar da, aber der Benutzer scheint wie abwesend. Die Verbindung ist unterbrochen, ausgeschaltet. Ein Mangel in den Blutausstrahlungen lässt es nicht zu, dass er sein Werkzeug gebrauchen kann. Ein einfaches Zuführen von Schilddrüsenhormonen schafft in dieser Lage Abhilfe. Der Pflanzenmensch erwacht aus seiner Erstarrung. Er fühlt, nimmt wahr, reagiert und ist wieder fähig zu denken. Die Tätigkeit der endokrinen Drüsen verändert sich im Laufe der Zeit. Die Thymusdrüse zum Beispiel, die hinter dem Sternum, also dem Brustbein, liegt, ist vor allem während der Kindheit aktiv, nimmt jedoch vom Jugendalter an stark ab. Die Geschlechtsdrüsen dagegen nehmen ihre volle Aktivität erst in der Pubertät auf, sind jedoch am Ende des Lebens weniger aktiv. Diese Abweichungen, ebenso wie all die anderen Veränderungen, denen der Organismus in seiner Gesamtheit während der Kindheit, des Heranwachsens, der Reife und des Alters unterworfen ist, sorgen dafür, dass die Blutzusammensetzung sich im Laufe des Lebens verändert und so den verschiedenen Altersstufen unterschiedliche Blutausstrahlungen zur Verfügung stellt. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass jeder bei der Geburt einen Organismus erhält, dessen Organe je nach seiner erblichen Veranlagung stark oder schwach sind. Diese Unterschiede in der Konstitution ziehen ganz natürlich verschiedene Möglichkeiten beim Aufbau des Blutes nach sich. Die verschiedenen Abweichungen oder Arten von Strahlungen, die die Folge davon sind, bieten dem Geist folglich auch verschiedene Arten von Brücken und daher unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Schon seit sehr langer Zeit sind solche Unterschiede beobachtet worden und man hat die Menschen, die gleiche Eigenarten haben, in große Gruppen unterteilt, die Temperamente. Es gibt vier Grundtemperamente: das sanguinische, das melancholische, das cholerische und das phlegmatische Temperament. Die Volksweisheit hat ohne weiteres erkannt, dass die Temperamente mit dem Blut verbunden sein müssen, denn sie spricht von leichtem Blut, erregbarem Blut oder von schwerem Blut. Jeder lässt sich seiner Veranlagung entsprechend einem Temperament oder einer Verbindung von Temperamenten zuordnen. Jedoch durchlaufen alle Menschen, und zwar unabhängig von ihrem ursprünglichen Temperament, aufgrund der Veränderungen ihrer Blutausstrahlung vier große Lebensabschnitte, die durch die Besonderheiten eines der vier Temperamente gefärbt sind. Die Temperamente kann man also den vier Altersperioden zuordnen, die den ihnen eigentümlichen Ausstrahlungen entsprechend dem Geiste unterschiedliche Möglichkeiten für seinen Erdenaufenthalt bieten. Das sanguinische Temperament entspricht der Kindheit und drückt sich aus in Lebensfreude, Begeisterung, Sorglosigkeit und sprudelnder Lebhaftigkeit. Es ist das Leben ohne Sorgen von einem Tag zum anderen. Man könnte sagen, dass das Menschenkind die Dinge etwas leicht nimmt, ohne großes Verantwortungsbewusstsein. Und das ist wirklich so, denn die Kindheit ist die Zeit, in der der Geist nichts anderes tut, als die Welt, in der er sich inkarniert hat, zu entdecken. Ehe er erlebte Erfahrungen und durch ihren Lauf auch verstanden hat, kann er kein verantwortungsbewusstes Verhalten haben. Erst in der Jugendzeit wird seine Erfahrung dazu ausreichen, um auf bewusste und verantwortliche Art zu handeln. In dieser Zeit ändert sich die sanguinische Grundverfassung und der Geist empfindet in den Blutausstrahlungen das melancholische Temperament. Die melancholische Periode der Jugendzeit mit ihren Heimwehträumereien führt die jungen Männer und Mädchen dazu, sich über den Ernst des Lebens bewusst zu werden und sich nach und nach auf ihre irdische Tätigkeit vorzubereiten. Mit dem Erwachen der Geschlechtsdrüsen verändert sich die Blutausstrahlung in entscheidender Weise. Durch die ihm nun gebotene neue Strahlungsbrücke nimmt der Geist einen sehr viel engeren Kontakt zur Wirklichkeit auf. Er hört auf, im Leben herumzuflattern, wie er es während der Kindheit getan hat, und sieht immer klarer die Verantwortung, die er für seine Handlungen übernehmen muss. Die großen, sehnsuchtsvollen Aufschwünge und das Streben nach erhabenen Idealen, die typisch für diesen Lebensabschnitt sind, helfen den künftigen Erwachsenen, ihre Tätigkeiten in harmonischer und rechter Weise zu lenken. Das eigentliche Handeln setzt, genau besehen, erst am Ende der Jugendzeit mit Beginn des cholerischen Temperaments, also des Lebensabschnittes des Erwachsenen ein. Die Lehrzeit, dann die Bewusstseinsaufnahme sind abgeschlossen. Der Geist kann beginnen, seinen Willen im Erdenleben zum Ausdruck zu bringen und in die Tat umzusetzen. Er drückt ihm seinen Stempel auf, verwandelt es, erschafft und bewirkt etwas. Das erregbare Blut des cholerischen Temperaments treibt vorwärts zum Handeln und Verwirklichen. Der Geist hat weder Lust noch Zeit zu einem passiven Leben. Er sucht aufzubauen, solange er auf der Erde ist. Am Ende des Lebens muss der Geist lernen, das Irdische, das er bald verlassen wird, loszulassen und sich auf das Erhabene einzustellen. Das phlegmatische Temperament trägt zu dieser fortschreitenden Loslösung bei. Das Bedürfnis, sich zu bestätigen und in der Materie tätig zu sein, lässt nach. An seine Stelle tritt eine tiefere Sehnsucht, den Sinn der Dinge und das Leben selbst zu verstehen. Das Handeln macht stillen Betrachtungen über die im Erleben gemachten Erfahrungen und das in der Vergangenheit vollbrachte Platz. Wenn im Alter das phlegmatische Temperament voll erlebt wird, geht man dem Tod ohne Furcht entgegen und der Geist wird sich leicht von seiner irdischen Hülle trennen. Durch die verschiedenen Temperamente nutzt der Geist die Blutausstrahlungen, die es ihm ermöglichen, das Beste aus seinem Leben zu machen und Gewinn aus ihm zu ziehen. Nun wollen wir sprechen über die Seelenzustände. Eine therapeutische Nutzanwendung, die uns das Wissen vom Zusammenhang zwischen Temperament und Blutausstrahlung ermöglicht, betrifft die Behandlung von Depressiven und Manisch-Depressiven. In früheren Zeiten sprach man von einer melancholischen Krise, um das zu bezeichnen, was wir heute eine nervöse Depression nennen. Gibt es also eine Beziehung zwischen dem depressiven Zustand und dem melancholischen Temperament oder genauer gesagt der Art der Strahlungen, die beim melancholischen Temperament vorherrschen? Wenn die Depression auch kein Charakteristikum des melancholischen Temperaments ist, so kann doch immerhin festgestellt werden, dass Personen mit melancholischem Temperament allgemein leichter Depressionen unterworfen sind. Ähnelt der Zustand eines Menschen in einer Depression nicht den übersteigerten Eigentümlichkeiten des melancholischen Temperaments, wenn man es karikiert? Die ernste Lebenssicht, wie sie jemand mit melancholischem Temperament hat, steigert sich von der Nachdenklichkeit zu Beklemmungen und Bedrückungen. Das Träumerische geht in krankhafte Ängstlichkeit, die Traurigkeit in Entmutigung und Furcht über. Bei den manisch-depressiven, bei denen die Krisen der Manie, des Enthemmtseins mit Krisen der Depression abwechseln, ähneln diese Zustände der Karikatur des sanguinischen Temperaments. Die aktive Seite dieses Temperaments, die voller Lebensfreude ist, verwandelt sich in Sorglosigkeit und Übererregbarkeit. Das Leben in den Tag hinein wird zur Bedenkenlosigkeit. Die Spontaneität ist ohne jeden Zusammenhang und ohne Verantwortungsbewusstsein. Bei dieser Behandlung dieser beiden Krankheiten müsste es also darum gehen, die Blutausstrahlung zu verändern mit dem Ziel, wieder eine Blutzusammensetzung zu schaffen, die dem echten, nicht dem deformierten Temperament entspricht. Es ist außerdem interessant zu fragen, warum man bei den Depressiven von einem Mangel an Druck spricht und welch einen Druck man damit meint. Die Beobachtung von deprimierten Menschen hat zum Gebrauch dieses Ausdrucks geführt, denn ihre ganze Wesensart, ihr Aussehen, was von ihnen ausstrahlt, lässt einen Mangel an Druck erkennen. Es handelt sich hier wohlgemerkt weder um den Blutdruck noch um einen mutmaßlichen nervösen Druck, sondern um einen inneren Druck, der dazu führt, dass der Ausdruck des Willens, das heißt der Druck, den wir durch unsere Lebensart, unsere Worte und unsere Handlungen auf unsere Umwelt ausüben, einen Eindruck hinterlässt. Wir haben bereits gesehen, dass der Geist diese Wirkung ausübt, als Ausgangspunkt und Zentrum des Willens und der Persönlichkeit. Selbstverständlich können wir eine Handlung rein überlegensmäßig mit den entsprechenden Gesten und Gebärden ausführen. Aber die Wirkung wird eine ganz andere sein, im Gegensatz zu dem Ausdruck voller Wärme und Leben, der entsteht, wenn der Geist daran teilhatte. Der Unterschied zeigt sich zum Beispiel bei einem Danke aus bloßer Höflichkeit und einem Dank, der vom Grunde des Herzens aufsteigt. Bei einem deprimierten Menschen bietet die Blutausstrahlung dem Geiste keine ausreichend starke Brücke, um ihn in vollem Maße handlungsfähig zu machen, damit er seine Umgebung normal beeindrucken und den von außen kommenden Druck aufwiegen und ausgleichen kann. Im Gegenteil, der Geist des Deprimierten wird durch den äußeren Druck nicht nur beeindruckt, er wird von ihm zermalmt. Daher seine Befürchtungen, Verzweiflung und Resignation. Er fühlt sich nicht mehr auf der Höhe und im Augenblick ist er es auch nicht mehr. Ihm fehlt eine ganz bestimmte Blutausstrahlung. Eine Psychotherapie wird nur dann Erfolg haben, wenn der Geist angerührt werden kann und er durch seine Reaktion die Blutausstrahlung verändert, wie wir in dem nächsten Kapitel sehen werden. Aber eine Therapie, die beim Blut ansetzt, ist ebenfalls möglich. Sie besteht in einer Korrektur der Blutausstrahlungen und einer Wiederanpassung an die eigentlichen Bedürfnisse des Geistes, damit dieser alle seine Fähigkeiten nutzen und zum Ausdruck bringen kann. Wir sprechen jetzt im nächsten Unterkapitel über zurückgebliebene Kinder. Eine andere therapeutische Indikation, die uns die Kenntnis der Blutausstrahlungen ermöglicht, betrifft die zurückgebliebenen Kinder, denen vollständig geholfen werden könnte, wenn ihnen eine für die Entwicklung ihrer Kräfte notwendige Brücke zur Verfügung stünde. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Gehirn selbst nicht krank ist. Gewöhnlich werden die verschiedenen Grade von Schwachsinn nach dem Test des Intelligenzquotienten bestimmt. Nun hat der Mensch im Durchschnitt einen Intelligenzquotienten von etwa 100. Bei Schwachsinnigen liegt er zwischen 50 und 85. Bei stark Schwachsinnigen zwischen 30 und 50 und stark Zurückgebliebene haben einen IQ unter 30. Wie der Begriff schon aussagt, erfasst der Test des Intelligenzquotienten den Entwicklungsgrad der intellektuellen Fähigkeiten. Aber dies kann uns auf eine falsche Fährte führen, denn das Gehirn ist nicht der Mensch. Es wäre sinnvoller, den Geist zu berücksichtigen und die Entwicklung der Schwachsinnigen in Bezug zu setzen zu der verstandesmäßigen Entwicklung eines normalen Kindes. Diese Betrachtungsweise würde uns zeigen, dass die stark Zurückgebliebenen den Entwicklungsstand eines 2- bis 3-jährigen Kindes haben, die stark Schwachsinnigen das Niveau eines 6- bis 7-jährigen Kindes und die Schwachsinnigen einen Entwicklungsstand, der mindestens dem eines 10- bis 11-Jährigen entspricht. Hier müssen wir uns nun die Frage stellen, warum kann die Entwicklung dieser Schwachsinnigen nicht über die von ihnen erreichte Grenze hinausgehen? An dem Gehirn als dem irdischen Werkzeug des Geistes kann der Entwicklungsstillstand nicht liegen. Also müssen wir auf der Seite des Geistes nachforschen. Warum ist es diesem nicht gelungen, in den verschiedenen Stadien, die jeder Geist im Verlauf seiner Inkarnation durchläuft, die Entwicklung seiner Wirkungskraft stetig voranzutreiben? Die Antwort ist, dass es ihm an einer Strahlungsbrücke gefehlt hat. Gewiss, bei diesen Kindern entwickelt sich der Körper, aber in ihren Blutausstrahlungen fehlt eine Strahlungsart, die es dem Geiste erlaubt hätte, die intellektuellen Fähigkeiten parallel zur Entwicklung des Körpers fortschreiten zu lassen. Der Geist kann also in sich selbst vollständig gesund und entwickelt sein, aber wegen der Mängel im Zustand des Blutes sich nicht nach außen ausdrücken. Die Behandlung dieser Kategorie von geistig Zurückgebliebenen müsste also vor allem darin bestehen, die Blutausstrahlungen zu verändern, um ihrem Geist die Brücke zu bieten, die er benötigt, um die noch schlafenden Fähigkeiten zu entwickeln. Bis jetzt haben wir gesehen, dass die Blutausstrahlungen aus verschiedenen Strahlungsarten zusammengesetzt sind, genauso wie das Blut aus verschiedenen Bestandteilen besteht. Wir könnten dies erklären, indem wir sagen, dass jede besondere Blutausstrahlung eine genau passende Farbe hat und dass die Gesamtheit dieser Farben die ganze Blutausstrahlung ergibt. Ein gesundes Blut wird also alle Farben enthalten und so dem Geiste alles zur Verfügung stellen, was er benötigt. Doch das Verhältnis der verschiedenen Farben zueinander ist von Blut zu Blut unterschiedlich. Manche Blutausstrahlung wird zum Beispiel viel Grün und Gelb enthalten, aber wenig Blau, während bei anderem Blut gerade die Farben Blau und Violett vorherrschen. Alle Möglichkeiten der Farbmischungen bilden eine unendliche Vielfalt von unterschiedlichen Brücken, die der Mannigfaltigkeit der menschlichen Geister entsprechen. Über das unterschiedliche Verhältnis der verschiedenen Farben und damit die unterschiedliche Zusammensetzung der Strahlungen hinaus kann sich das Blut auch durch die Beschaffenheit der Farben unterscheiden. Diese können mehr oder weniger rein oder mehr oder weniger leuchtend sein. Sie können dunkel oder im Gegensatz dazu sehr klar und lebhaft sein. Wie man sich leicht vorstellen kann, bietet eine schmutzig-gelbe Ausstrahlung nicht die gleichen Möglichkeiten wie die eines lebhaften und funkelnden Goldgelb. Um zu erklären, welch ein Unterschied zwischen der Art und der Beschaffenheit der Strahlungen besteht, wollen wir uns mit dem Phänomen des Hellsehens befassen. Ein Hellsichtiger ist ein Mensch, der sehen kann, was auf den Schöpfungsebenen geschieht, die außerhalb der uns mit den irdischen Augen sichtbaren, dichten Materie liegen. Im Allgemeinen nimmt man an, dass die Hellsichtigkeit eine besondere Fähigkeit ist, die der Geist des Hellsichtigen besitzt. In Wirklichkeit ist die Hellsichtigkeit nicht eine Fähigkeit des Geistes, sondern sie hängt von einer besonderen Art der Blutausstrahlung ab. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern, gleichzeitig mit den Veränderungen des Blutes und seiner Ausstrahlungen. Das erklärt, weshalb das Hellsehen plötzlich auftreten kann oder plötzlich abnimmt oder verschwindet. Die meisten Menschen können aufgrund ihrer Blutausstrahlungen nur mit den Augen ihres Erdenkörpers sehen. Aber zusätzlich zu seinem physischen Körper trägt der inkarnierte Geist auch noch die Hüllen der verschiedenen Ebenen, die er auf dem Weg zur Erde durchschritten hat. Diese Körper besitzen genauso wie der Erdenkörper Sinnesorgane, also unter anderem auch Augen. Wenn sie nicht in Tätigkeit sind, so deshalb, weil für gewöhnlich nur die Aufnahmeorgane des Körpers in Tätigkeit sind, die der Ebene entsprechen, in der sich der Geist befindet. Manche Menschen besitzen jedoch eine besondere Art der Blutausstrahlung, die bewirkt, dass sie auch mit den Augen eines feineren Körpers sehen können. Diese besondere Ausstrahlung bahnt also dem Sehen einen Weg, der dazu führt, dass der Geist des Hellsichtigen zusätzliche Dinge erfassen kann. Die Art des Sehens ist bei Hellsichtigen von einem zum anderen sehr unterschiedlich. Sie sehen nicht alle das Gleiche, das heißt mit Hilfe der gleichen Augen. Mit Sicherheit reicht das Sehen bis zur Astralebene, in anderen Fällen bis zur Feinstofflichkeit oder einer besonderen Stufe dieser Ebene und so weiter. Wenn die Fähigkeit des Hellsehens von einer ganz bestimmten allgemeinen Art der Blutausstrahlung abhängt, so hängt diese wiederum von der Art oder der Reife des Geistes ab. Je feiner und reiner die Strahlungen sind und mit ihnen der betreffende Geist, so desto höheren Ebenen wird sich die Sicht erheben. Diese Feinheit und Reinheit der Strahlungen kann natürlich nicht durch eine bestimmte Erfahrungs-, Ernährungsart oder durch die Zufuhr bestimmter Substanzen ins Blut erreicht werden. Der entscheidende Faktor ist der Geist. Er spielt, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, eine bestimmende Rolle beim Aufbau der Blutausstrahlung.